Guten Morgen. Ich habe euch vermisst. Das habe ich jetzt gar nicht hören wollen, aber habe euch. Mache ich nicht wieder. Drei Wochen, drei Sonntage, aber gut. Ich bin wieder da und ihr seid auch wieder da. Viel wichtiger ist, was Ruben erzählt hat. Und sich hier vorne hinzustellen und zu sagen, da ist Gott mir persönlich begegnet. Großartiges Zeugnis. Vielen, vielen Dank, Ruben. Ich glaube, dass eine Inspiration ist für viele Menschen hier und für die junge Generation. Erzähl es deinen Crossover-Schülern. Dann, wenn Gott die Hand legt auf Menschen, dann geschieht etwas. Dinge geschehen nicht durch Einsicht. Ich habe es jetzt eingesehen. Dinge geschehen auch nicht durch die drei Schritte zur Selbstoptimierung, sondern da, wo wir Gott begegnen. Und wenn es etwas gab, was sich wie ein roter Faden auch durch diese Wochen hindurchgezogen hat, die letzten Wochen meines Lebens, war, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, dass mein Leben so ist, fange ich mal bei mir an, und dass wir eine Kirche sind, die gelernt hat, zu Gott zu beten, Gottes Angesicht zu begegnen. Es auszuhalten, seine Gegenwart zu spüren und zu warten. Früher gab es so Warteversammlungen, ich weiß nicht, wer das vielleicht noch kennt, da hat man sich getroffen, einfach ohne Agenda. Wir warten auf Gottes Gegenwart. Und heute Morgen, ich denke, wir spüren das, Gott ist hier. Gott ist hier. Und wie ist deine Reaktion darauf? Auf sein Werben um dein Herz. Und ich habe zwei sehr einfache Punkte heute Morgen und möchte gern die Spur legen für unseren Herbst, für den Rest des Jahres. Ich weiß, wir sind noch im Sommer. Aber auch für die drei Tage Gebet in der kommenden Woche, weil mir das auch so sehr auf dem Herzen ist. Das, was Ruben erzählt hat, ist ja kein jugendlicher Hype. Wenn Gott Menschen begegnet oder nach Singapur zu fahren, ist ja keine Freizeitbeschäftigung. Wer fährt schon nach Singapur, in diese heiße Stadt, die so schwül ist und okay, zu Menschen, deren Kultur uns so fremd ist. Und gleichzeitig zu sehen und das mitzunehmen, was wir dort empfunden haben, Jüngerschaftsprozesse zu gehen und alles für Gott und für sein Reich zu setzen. Genau wie wir es gehört haben, Ruben, von dir. Wir sind Familie, lautet die neue Predigtserie. Und mein Untertitel ist, und wir beten gemeinsam. Eben auch, weil die drei Tage Gebet vor uns liegen. Und ich nehme mal einen Vers zum Intro. Meine zwei Gedanken sind, das Knien vor Gott ist der erste Gedanke. Und mein zweiter Gedanke ist, warum beten wir zusammen? Warum machen wir das eigentlich? Um euch bei Laune zu halten? Nein. Genau, 2. Mose 34, Vers 8. Ich weiß, letzte Woche und ich habe kein Dad Joke. Keine Flachwitze. So, ich habe die Predigt natürlich gehört. Richtig gut. Also nicht die Flachwitze, aber die Inhalte. Ich bin zu alt für Flachwitze, habe ich gemerkt. Irgendwie. Okay. 2. Mose, 34, Vers 8. Da kniete Mose sich schnell nieder. steht so in der Elberfelder Übersetzung, Bibelübersetzung, neigte sein Gesicht zur Erde, betete den Herrn an. Also drei Dinge sehen wir hier. Mose, er kniete sich nieder. Er brachte sich selbst in eine Haltung, dass er sich vor Gott gedemütigt hat. Ich sage gleich noch was dazu vom biblischen Kontext, was dies Knien eigentlich bedeutet. Knien ist nicht nur Knien, also die äußere Positionierung, da wären wir alle ja schnell dabei, außer du hast ein künstliches Kniegelenk. So, aber ganz schnell zu knien, so als äußere Positionierung. Es ist letztendlich eine Haltung unseres Herzens. Und deshalb ist es mir so ein Anliegen, über dieses Knien vor Gott zu sprechen. Und Mose, er kniete sich schnell hin. Und wir haben in den letzten Wochen so viel gehört über Gott hat einen Namen. Und wisst ihr, ich glaube, die einzige Reaktion, die von unserer Seite aus kommen kann und sollte und müsste, auf Gott hat einen Namen und ich fange an, ihn zu verstehen, ist die Reaktion, die Mose hier hatte, er kniete sich schnell vor Gott. Weil wenn ich seinen Namen erkenne, dann werde ich zu jemandem, der sich innerlich vor diesem Gott beugt, dem alle Macht gehört, alle Kraft gehört, der das Universum geschaffen hat, der dich und mich in seiner Hand hält und der sich nichts sehnlicher wünscht, als uns bei sich zu haben. Und wenn du vielleicht noch gar kein Christ bist heute Morgen und du denkst, boah, damit kann ich ja gar nicht knien vor Gott, also meine ich, lass dich einfach mal drauf ein. Dieses Knien vor Gott ist nochmal keine äußere Haltung, sondern eine innere Positionierung deines Herzens. Es bedeutet, ich bete Gott an. Ich gebe ihm die Ehre, ich gebe ihm Gewicht. Und Mose kniete sich hin. Das bedeutet auch, er schaute weg von all dem, was er vorher gesehen hat. Deine Position ist ja eine andere, ob du stehst oder ob du sitzt oder ob du kniest. Und du hast jedes Mal eine andere Perspektive. Du siehst die Dinge aus einer anderen Perspektive, durch eine andere Brille. Und er neigte sein Gesicht zur Erde. Er sah die Erde. Und deshalb knien ist ein Prozess, in dem ich loslasse. Ich lasse meine Probleme los. Ich lasse meine Vorstellungen los, wie es zu gehen hätte. Ich lasse auch meine Erwartungen los und überlasse es Gott, wie er Dinge in meinem Leben tut. Anbetung ist mehr als Lieder singen. Wir haben das letzte Woche auch schon gehört. Anbetung durchzieht mein ganzes Leben. Hey, wenn du Bäcker bist, dann bedeutet das nicht nur, dass du Bäcker bist, sondern dass du in deiner Backstube ein Anbeter bist. Wenn du Schüler bist, bist du nicht nur ein Schüler, sondern jemand, der in seinem Klassenraum Gott anbetet. Wenn du LKW-Fahrer bist, dann bist du nicht nur LKW-Fahrer, sondern du bist jemand, der in seinem Raum dort vorne beim Fahren Gott anbetet. Anbetung und Gott die Ehre zu geben, hat gar nichts mit Liedern zu tun, sondern ist eine Haltung des Herzens. In der Bibel ist dieses Knien vor Gott eine Haltung, die wir immer wieder finden. Für die Juden ist es normal, sich vor Gott zu beugen. Und letztendlich ist das auch eine Position, ich kann nicht mehr weglaufen. Interessant. Komm mal runter. Ist ja so ein Wort, was man so sagt. Komm doch mal runter. Das regst du dich auf. Komm mal runter. Und man kann das auch so verstehen. Komm mal runter. Ich komme runter auf meine Knie. Ich habe genug. davon wegzulaufen, mich dem, was Gott in mein Leben hineingesetzt hat, geredet hat, vor dem wegzulaufen, mich dem nicht zu stellen, nicht alles ihm zu geben und alles ihm zu weihen und alles ihm zu überlassen, wie er die Dinge tun möchte. Das Knien bedeutet, ich bekomme neue Kraft in meiner Schwachheit. Ich werde immer erleben, dass Gott mir neue Kraft gibt, wenn ich bereit bin, meine Knie vor Gott zu beugen. Seinen Trost mir zu geben, seine Versorgung, seine Gegenwart, sein Wohlwollen, Begegnung mit ihm mir zu schenken. Und ich werde das gleich auch praktisch machen. Und dann, was es noch bedeutet, ist, ich beuge mich nicht vor meinen Umständen. Ich beuge mich nicht vor Menschenmeinung. Ich beuge mich vor dem Gott, der mir alles bedeutet. Ich bin frei, mich vor meinem Gott niederzuknien. Ich bin frei, alles von ihm zu erwarten. Ich bin frei, weil ich weiß, alles Glück der Erde kommt nicht durch Kaufrausch und Lust, sondern alles Glück, was wir hier auf dieser Erde finden, liegt in dieser Beziehung mit Jesus. Die einzig passende Antwort auf Gottes Charakter ist Anbetung. Und ich stelle mir so vor, und deshalb praktisch, ich habe mal gelesen, da hat jemand das folgendermaßen beschrieben. Und deshalb möchte ich es sehr praktisch auch machen, weil wir jeden Sonntag zusammen sind. Er hat es als Tanz beschrieben. Wir haben in den letzten Wochen so oft gehört, Gottes Herz lässt sich bewegen. Könnt ihr euch erinnern? Er ist gnädig und er ist barmherzig und er ist langsam zum Zorn und groß an Güte. Das haben wir die letzten 6 Wochen von vorne bis hinten uns angeguckt. Und dieser Gott lässt sich bewegen und ist bewegt durch unsere Gebete. Und dann findet etwas statt. Ich bin kein Tänzer. So, also ich bin eher ein Hüpfer, aber kein Tänzer. Okay, aber der hat es beschrieben als der Tanz Gottes. Es findet ein Tanz statt. Gott lädt mich ein, sein Kind zu sein, sein Partner zu sein, sein Gegenüber zu sein. Das war von Anfang an der Masterplan. Ich schaffe mir Menschen, die mir gegenüber sind, mit denen ich Zeit verbringe. Und dann bete ich zu Gott und es bewegt sein Herz und es bewegt ihn. Und dann merke ich, wie Gott sich bewegt in meinem Leben und ich fange an, mich mit ihm zu bewegen. Und dann gibt es einen Rhythmus, dadurch entsteht ein Rhythmus in meinem Leben. Und das ist der Rhythmus der Gnade Gottes auf meinem Leben. Es ist nicht der Rhythmus, der erst dann entsteht, wenn ich mal Zeit habe oder der dann entsteht, wenn ich mal Urlaub habe, wenn ich mal irgendwie keinen Stress habe, sondern das ist etwas, was mein Leben durchziehen darf, bestimmen darf, dieser Tanz mit Gott. Und vielleicht ist dir das zu abstrakt, aber stell dir einen Standardtänzer vor, Mann und Frau tanzen, der eine führt und es ist immer Gott. Aber wenn aber der mit dem Führenden ja tanzt, muss im Takt sein. Und das ist unser Leben. Das ist das, was unser Leben ausmachen, durchziehen soll. Nicht Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann kommt irgendwann der Urlaub, sondern die Gnade, die sich durchzieht und manifestiert, offenbart in meinem Leben. Sören Kierkegaard, noch ein anderes Beispiel. Und manchmal wünsche ich mir das so, dass wir erleben, dass unsere Gottesdienste, unsere Treffen, dass da die Luft brennt. So, und das bedeutet gar nicht überall schreien wir Halleluja oder sonst was, sondern das ist eine Herzenssache. Psalm 42, wie der Hirsch lechzt oder schreit nach dem lebendigen Wasser, so schreit meine Seele nach dir, mein Gott. Und manchmal checken wir es ja gar nicht, dass diese Unruhe in meiner Seele eine Sehnsucht ist nach dem lebendigen Gott. Und dann reagiere ich darauf, indem ich Netflix-Serien gucke, den Kühlschrank aufmache oder mich irgendwie mit was anderem ablenke und ich gehe gar nicht darauf ein, was ist da eigentlich für ein Hunger in meiner Seele. Und darf ich dich einladen, dass du diesem Hunger deiner Seele mal nachspürst, was ist da eigentlich, was triggert und was sich bewegt in meinem Leben? Vielleicht muss ich mal darauf ein Auge oder zwei Augen und mein ganzes Herz werfen, weil es so wichtig ist, darauf zu reagieren, wenn Gott mich einlädt, mit ihm zu tanzen. Wenn die Muse kommt, dann solltest du bereit sein. Ready sein. Und der Hunger in deinem Herzen ist nicht immer der Hunger nach dem Kühlschrank und der Hunger nach der neuesten Serie, nach dem neuesten Kick, nach der neuesten Mode, nach dem neuesten, das brauche ich auch noch, um dabei zu sein, sondern es ist schlicht und einfach oft der Hunger, dass dein Schöpfer an deinem Herzen anklopft und gerne Zeit mit dir verbringen möchte. Søren Kierkegaard hat folgendes, eine Analogie entwickelt. Søren Kierkegaard ist ein christlicher Philosoph und er hat eine Analogie entwickelt und er hat das Theater des Gottesdienstes genannt. Und er lädt uns da ein, Theater des Gottesdienstes, er lädt uns ein, dass wir identifizieren, was für uns die Bühne ist. Wer sind die Schauspieler und wer ist das Publikum? Normalerweise, und ich würde das gerne umkehren, so richtig umkehren, indem uns etwas klar wird. Das Publikum oder normalerweise im Westen definieren wir das folgendermaßen. Die Bühne ist hier, da wird Lobpreis dann zelebriert und die Schauspieler, heute Morgen war Sabrina und ihr Team, das waren die, die das Publikum, wir, uns angeleitet haben. Søren Kierkegaard lädt uns dazu ein, das neu zu definieren und zu sagen, wie wäre es, wenn wir uns vorstellen könnten, dass wir alle auf die Bühne gehören, und dass Gott das Publikum ist, weil unsere Anbetung, unsere Lieder, unsere Gebete, Predigt, all das, was geschieht, ist ja nicht für uns, sondern wir singen zu ihm. Ihm gebührt das Lob. Und für ihn können wir auch mal ausflippen und sagen, wow, du bist grandios. Und mal aus uns raus und mal eigene menschliche Grenzen auch durchbrechen. Und nicht konservativ auf unseren Stühlen sitzen oder stehen. Das ist ja noch schöner. Stehen ist noch besser. Sondern wenn wir sagen, wow, Gott, dir gebührt die Ehre. Und ich bin voll drin, steig auf meinen Stuhl und sag, und begeistert über dich bin ich auch noch. Und wisst ihr, in diesem... Und manchmal erleben wir, wenn wir über unsere konservative, reservierte Grenze, ich bin nochmal, um das zu sagen, ich bin ein introvertierter Mensch. Ich bin scheu. Ich habe mich, wenn unsere Familie Besuch bekommen hat, ich habe mich immer versteckt. Wollte niemand sehen. Weil ich wusste ja nicht, wer das war. das hat nichts mit, ob du Intro oder Extro, ob du D-I-S oder G-Typ bist. Rot, Grün, Blau, Gelb, keine Ahnung. Finde deine Art, Gott anzubeten, weil er dein Publikum ist und dein Leben ist die Bühne, auf die er sich durch die er sich einer verlorenen Welt ausdrücken möchte. Deine Umstände in deinem Leben sind nicht einfach so, sondern es sind deine Trainingsfelder, durch die zu erleben, wie gut dein Vater im Himmel zu dir ist, wie gut dein Gott ist, wie sehr er dich trägt, wie sehr er dich mag, wie sehr er dich liebt, wie sehr er für dich ist, wie sehr er für dich streitet, wie sehr er mit dir ist. Das sind die Dinge, die du jeden Tag in deinem Leben erleben kannst und dann fängst du an, dich in diesem Takt, in diesem Tanztakt zu bewegen mit Gott. Bedeutet das, dass wir dann alles verstehen? Überhaupt nicht. Aber ich lasse es zu, dass mein Leben die Bühne ist für die Gegenwart Gottes, um zu handeln. Und Paulus greift diesen Gedanken auf und er sagt in Epheser 3, Vers 10, er sagt, dass durch die Gemeinde Gottes Herrlichkeit offenbar wird. Durch dich und durch mich. Wir sind die Bühne als Kirche, die gute Botschaft hinauszutragen, einer Welt, die verloren ist ohne Christus, die keine Hoffnung kennt, ohne, weil sie ihn nicht kennt, sagen wir so. Er sagt, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Durch das, wer wir sind, durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, möchte Gott sich offenbaren. Und hab den Mut, das zu sein, der du bist. Und der zu sein, der du bist. Vor Gott zu sein und ehrlich zu sein, aufrichtig zu sein und mit deinem Gott unterwegs zu sein. Jeremia 14, Vers 9, da sagt Jeremia, der Name Gottes ist über jedem von uns ausgerufen. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du denkst, ja, wo ist denn der Name Gottes jetzt? Wo ist denn jetzt seine Gnade und seine Barmherzigkeit? Aber es ist so, als ob Gott nochmal einen Punkt setzt, vielleicht für dich heute Morgen, dass du weißt, sein Name ist über meinem Leben ausgerufen. Sein Name ist das, was er oben angesetzt hat, der Gott, der gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn ist und der dich über alles liebt. Dessen Namen trägst du. Und wie wäre es, wenn wir so unterwegs sind und sagen, wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so die Tochter. Und was für eine größere Freude. Ich habe das gedacht, als Ruben hier so stand und auch in Singapur haben wir viele Zeugnisse gehört. Wenn ich die Großmutter wäre, die Oma oder die Mama oder Tante oder sonst was von dieser Person, wie sehr würde ich mich freuen über ein aufblühendes Leben. Und ich hoffe, dass unsere Herzen aufgehen, wenn wir solche Zeugnisse hören. Und so, es kann in deiner Familie passieren. Und Thomas, Anja, ihr seid da und ich hoffe, ihr seid richtig. Mein Junge! Genau. Und dass uns das Glauben und Hoffnung schenkt, für unsere Kinder einzustehen, sie auf dem Schirm zu haben und nicht zu sagen, naja, die sollen noch ein bisschen still sein und sich benehmen und lernen und dann dürfen sie mal, die sind jetzt schon hier und prägen und sind teilweise seit 14 Jahren, seit 17 Jahren hier in der Kirche und wir sagen immer noch, schweig still, du kennst dich noch nicht aus. So. Und deshalb, ich komme nicht mehr zum zweiten Gedanken. Einen noch. Wenn wir vor Gott knien, bringt das unser Herz zur Ruhe. In all der Unruhe, manche Forscher, Soziologen bezeichnen unsere Gesellschaft als Müdigkeitsgesellschaft. Sind müde und können noch nicht mal sagen, wovon. Einfach müde. Ist das Wetter? Nee. Zu viel Arbeit? Nee. Innerlich sind wir müde. Und wenn wir unsere Knie beugen, dann werden wir erleben, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So schenkt er uns sein Wasser. Und wir beten deshalb zusammen. Zweiter Gedanke, ganz kurz. Weil wir zu zweit, zu dritt, zu fünf, zu zehnt, zu 50, zu 100 viel effektiver sind. Es gibt diese Begebenheit in 2. Mose 17, lese ich jetzt aus Zeitgründen nicht vor. Da haben zwei Generationen zusammen gebetet. Da hat Mose gebetet, der zu dem Zeitpunkt ungefähr 80 Jahre alt war. Ein beeindruckendes Bild. 80. Und sein Bruder war dabei, der Aaron, der war ungefähr 84, der war ja ein bisschen älter. Und dann war Hur dabei, da ist man sich nicht einig, ob er 40 oder 60 war, also irgendwann irgendwas dazwischen. Und dann kämpfte parallel Josua im Tal. Und Josua war die zweite Generation, die nach Mose aufstand, um das Land einzunehmen. Und Mose in großartiger Art und Weise hat sich auf den Berg gestellt, Aaron und Hur mitgenommen, die ihm die Arme gestützt haben. Habt ihr das Bild? Wenn sie gebetet haben für die nächste Generation unten im Tal. Nehmt das Land ein, was Gott euch gegeben hat. Und da sehen wir diese Synergien, diese Kraft und diese Begebenheit. Mose hat dann gesagt, Gott, du warst hier und du bist Yahweh Nissi. Du bist mein Feldzeichen, mein Banner und mein Banner über dir ist meine Liebe. Mein Banner über uns als Volk bedeutet, du gehst voran und wir gehen hinterher. Und ich finde das so ein treffendes Bild für das, was wir auf dem Herzen tragen für die kommende Woche. Wir wollen gemeinsam vor Gott stehen. Wir wollen innerlich erwarten, was Gott in unserer Mitte tut. Es wird unsere Herzen zusammenbringen, ob jung oder alt. Weil wir, und das haben wir in Singapur sehr eindrücklich gelernt, wir sind nicht einander in Konkurrenz, sondern in Verstärkung. Du hast eine Stärke, die ich unbedingt brauche. Und ich habe eine Stärke, die du gebrauchen kannst. Und so sind wir miteinander unterwegs und nicht in Konkurrenz zueinander. Und das, was der eine hat, das gleicht nicht hat, das gleicht der andere dann aus. Michael Jordan, kennt ihr, ne? Der berühmte Basketballer. Er hat gesagt, Talent gewinnt Spiele, aber Teamarbeit und Intelligenz gewinnen Meisterschaften. Hey, Christuszentrum Celle, wollen wir nicht eine Meisterschaft gewinnen? Wollen wir nicht für die Spitze, für das Gehen, das Maximum für das Reich Gottes zu erobern, diesen Raum gefüllt sehen mit Menschen, die Hunger und Durst haben nach dieser Gegenwart Gottes, der nächsten Generation, die gar nicht mehr weiß, wo sie hingehört, welche Peilung sie hat. Und dass wir aufstehen und sagen, wir ruhen nicht, bis wir die Meisterschaft haben. Bis wir die Schale nach oben heben oder den Pokal oder was auch immer. Und ich denke, ihr versteht das Bild. Talent allein gewinnt die Spiele. Aber auf lange Sicht ist es Teamarbeit und das Miteinander und das Füreinander und das Gemeinsame, was richtig rockt und bewegt. Und was wir haben noch was von Singapur, was moved, was Dinge nach vorne bringt, was Dinge von A nach B bringt, was einer gar nicht erreichen kann, erreichen wir gemeinsam. Genau. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und wir werden noch ein Lied zusammen singen. Und die, die auf die Bühne kommen möchten, ich lade euch ein, auf die Bühne zu kommen, als ein prophetisches Statement heute Morgen. Habt ihr das Bild verinnerlicht? Ihr seid nicht das Publikum sonntags morgens. Nein. Wir sind die Bühne, auf der Gott schreibt, auf die Gott schreibt seine Liebe und seine Barmherzigkeit. Und Gott schaut und bewegt sich im Takt. Das heißt hier, ich kann nur, sagt Paulus, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Ja, kommt ruhig schon nach vorne. Die Bühne darf voll sein. Paulus sagt, ich kann nur meine Knie beugen. Nur. Unsere Reaktion auf seine Gegenwart in unserem Leben ist Anbetung. Und das wollen wir machen heute Morgen. Und ich lade euch ein, dass es durch unser Herz hindurchgeht. Durch unseren Schmerz des Lebens hindurchgeht. Meine Antwort ist, ich bete dich an. Ich vertraue darauf zu vertrauen. Und das ist dein Schritt. Und vielleicht bist du hier und sagst, wie geht das? Da gibt es kein Rezept. Und dennoch lade ich dich ein, dich zu entscheiden, Gott zu vertrauen, in deiner Situation und zu sagen, ich gebe dir diesen Ehrenplatz. Ich liebe dich, Herr, mehr als alles andere, auch wenn ich nicht weiß. Und das, was mir bleibt, ist, ich beuge meine Knie. Vor dem Gott und Vater, nach dem jede Kindschaft, Sohnschaft benannt ist. Und lass uns das gemeinsam tun. Und ich glaube, Gott redet an diesem Morgen, redet die ganze Zeit über Berufung. Lass es zu, dass Gott dein Herz, unser Herz heute Morgen bewegt. Und er möchte reden zu uns.